Der Wald ist ein deutscher Mythos. Ein Mythos, der vielen von Kindheit an begegnet. Gedichte von Eichendorff besingen den Wald. Deutsche Märchen sind ohne den dunklen Tann oder lichte Buchenhaine nicht denkbar. Hans Küster schreibt in seinem Buch Geschichte des Waldes:
Mein Großvater, der Hamburger Buchhändler Kurt Sauke, war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg mit einem englischen Verbindungsoffizier über deutsche Literatur ins Gespräch gekommen, die der demokratischen Umerziehung der Deutschen dienen sollte. Dabei wurden auch Grimms Märchen erwähnt. Der Kommentar des Engländers zu diesem Vorschlag: Oh no, that's too much wood.
Damit meinte der englische Offizier die emotional besonders enge Bindung der Deutschen an ihren Wald und grenzte sich außerdem ab vom romantisierenden Waldbild. Too much wood, zu viel Holz, ist in Deutschland nach der Jahrtausendwende allerdings im tatsächlichen Sinne vorhanden. Trotz der Zersiedelung der Landschaft, des immer neuen Baus von Autobahnen und Straßen, der Wald ist in Deutschland unaufhaltsam auf dem Vormarsch, erklärt der Sprecher des Deutschen Holzwirtschaftsrates Dr. Wilhelm Vorher.
Die letzte Bundeswaldinventur ist vor 15 Jahren gemacht worden. Die jetzige Bundeswaldinventur setzt auf den Verhältnissen des Jahres 2002. Und man hat festgestellt, dass in diesen 15 Jahren, die zwischen diesen beiden Inventuren vergangen sind, der Vorrat von Holz in deutschen Wäldern um 20% gestiegen ist. Wenn man das auf die gesamte deutsche Fläche bezieht, also inklusive der neuen Länder, dann ist Deutschland heute mit 3,4 Milliarden Festmetern das vorratsreichste Land in Europa. Wir sind die Nummer eins.
Doch in diesem Reichtum steckt zugleich auch das Dilemma der deutschen Wälder. Kleinteilig sind sie vielerorts. Die Besitzstrukturen im deutschen Wald. Und die Bewirtschaftung der Wälder unterliegt seit Jahren einem Strukturwandel, der sich in deutlichen Zahlen äußert. So der Chefredakteur der Allgemeinen Fachzeitschrift Der Wald, Bernd Gunther Enke.
Wir hatten 1992 noch ca. 25.000 Waldarbeiter in Deutschland. Dieser Anteil wird heute auf ca. 12.500 geschätzt. Das heißt, es hat sich halbiert, der Anteil der Waldarbeiter. Das liegt im Wesentlichen an Kostengründen und auch an dem Fortschreiten der Mechanisierung im Wald.
1955 bildete der Wert eines Festmeters Fichtenholz noch den Gegenwert von 40 Stunden Waldarbeitertätigkeit. Heute sind es noch 1,5 Stunden. Fachleute wie Bernd Gunther Enke weisen darauf hin, dass die Holzpreise insgesamt inflationsbereinigt in den letzten 50 Jahren um rund 30% gesunken sind. Rationalisierung aller Orten ist die Folge. Übernommen wird die Arbeit der Waldarbeiter von Maschinen. Sogenannte Harvester, die mit ihren Greifarmen in Windeseile die Wälder durchforsten können. Rund 500.000 Euro kosten die Holzvollernter, die sich allerdings wegen der hohen Betriebskosten nur auf großen Flächen rechnen. Dort aber wachsen oft nicht die Hölzer, die mit dem Harvester geerntet werden. Dessen Kapazität ist meist bei 25 cm Stammdurchmesser am Ende. Diese sogenannten Schwachholzsortimente, Rohstoff für das Produzieren von Zellstoff und Spanplatten, sind besonders stark im deutschen Privatwald vertreten. Und das hat historische Gründe, wie der Geschäftsführer des Hessischen Waldbesitzerverbandes Christian Raupach aufzeigt.
Das ist die Sparkasse der Familie, das ist ein Vermögenswert, den die erhalten wollen. Und die verkaufen ihr Holz auch nicht, wenn der Preis ganz schlecht ist, sondern immer dann, wenn sie sagen, also jetzt holen wir mal, ne? Und oder es kann eine Situation eintreten, wo eine Familie sagt, Tochter heiratet, wir haben gerade kein Geld für die Hochzeit, jetzt schlagen wir mal 5 dicke Eichen. Und dann, aber das ist, geht nie an die Nachhaltigkeitsgrenzen. Im Gegenteil, Bundeswaldinventur hat ja gezeigt, die größten Holzvorratsreserven stehen im Kleinprivatwald und die Industrie kommt nicht dran.
Fast die Hälfte der deutschen Wälder sind in Privatbesitz. Dann folgen die Bundesländer mit rund 30% und ein Fünftel des deutschen Waldes gehört Kommunen und anderen öffentlichen Körperschaften. Der Nutzungsgrad der Wälder ist im Kleinprivatwald am geringsten, der Zuwachs an Holz aber am höchsten. Und das, obwohl schon jetzt nur rund 2/3 des nachwachsenden Rohstoffs Holz genutzt werden. Die Sägeindustrie hat sich in Deutschland auf die Schwachholzsortimente aus dem Privatwald spezialisiert, sagt Wilhelm Vorher, der Sprecher des Deutschen Holzwirtschaftsrates.
Es war ja eigentlich immer das Ziel des Waldbaues, dicke, wertvolle, alte Bäume heranwachsen zu lassen, um sie dann nach einer Umtriebszeit von 120 bis 180 Jahren, je nach Baumart, zu ernten. Dafür ist heute kein Markt mehr da. Die Entwicklung in der Sägeindustrie vor einigen Jahrzehnten ist eben in die Richtung Schwachholz gegangen. Weil dieses Holz mit den, weil es auch damals hieß, wir haben ein Schwachholzproblem. Es gibt zu viel dünnes Holz im deutschen Wald, das nicht optimal genutzt wird. Darauf hat sich die Branche eingestellt, hat Anlagen konzipiert und entwickelt, die mit diesen Schwachholzsortimenten umgehen kann.
Richtig Geld verdienen lässt sich allerdings mit den Wäldern in den seltensten Fällen. Das gilt auch für den Wald in öffentlicher Hand. In Hessen wurde ein Drittel der Forstämter geschlossen. Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Sachsen-Anhalt verkaufen inzwischen Teile ihres Waldes an Privatleute. In Schleswig-Holstein soll der gesamte Landeswald in ein Sondervermögen eingebracht werden. Dabei war der Wald einst nicht nur die Sparkasse der kleinen Waldbesitzer, sondern auch der öffentlichen Haushalte, sagt Bernd Gunther Enke.
Die Naturschutzverwaltung erzielt keine Erträge, erfüllt für die Allgemeinheit wichtige Aufgaben und trotzdem ist es da ganz klar, dass das was kosten darf. Der Forst, weil er früher sämtliche Haushalte finanziert hat, zum großen Teil, also es gibt ja das Wort, dass dieses Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft eigentlich heißen müssen und Forsten eigentlich heißen müssen Finanzierung der Ernährung und Landwirtschaft durch die Forsten. So war es früher. Heute ist das eben nicht mehr der Fall. Die Einnahmen aus dem Forst sind praktisch, wenn überhaupt vorhanden, nur noch ein ganz marginal. Und deshalb wird eben in diesem allgemeinen Spartrend auch die Forstverwaltung mit einbezogen.
Christian Freiherr von Bethmann bewirtschaftet rund 300 Hektar Privatwald in der Nähe von Marburg. Naturnahe Waldbewirtschaftung. Darin sieht er die Zukunft. Das Konzept beinhaltet eine starke Bejagung von Hirschen und Rehen, die zu viele junge Bäume verbeißen und damit schädigen. Teure Aufforstungen werden fast gänzlich weggelassen. Der Wald soll sich natürlich verjüngen und damit fallen auch weniger Subventionen an. Für Christian von Bethmann ist die naturnahe Waldbewirtschaftung ein äußerst flexibles Konzept.
Sie haben praktisch nie ein Stadium, in dem Sie tatsächlich etwas machen müssen, aber Sie haben immer wieder das Stadium, wo Sie etwas machen können. Ich kann Holz ernten, wann immer es der Markt zulässt, ich muss es aber nicht. Ich weiß, dass wenn ich Holz ernte, immer wieder sich der Wald dort verjüngen kann.
Doch auch die naturnahe Waldbewirtschaftung muss sich den Rationalisierungstendenzen in der modernen Forstwirtschaft beugen.
Also diese Form der Waldbewirtschaftung ist natürlich auch verbunden mit einer Rationalisierung, weil ja viele Prozesse, die die traditionelle Forstwirtschaft, die noch Fichten in Reih und Glied gepflanzt hat, hier gar nicht mehr notwendig macht. Hier kommt eine Pflanzung nicht mehr in Frage, hier kommt eine Durchforstung in jungen Stadien nicht mehr in Frage, die eigentlich früher unter Kostengesichtspunkten sich nicht rentiert hat. Hier ist weniger Arbeit notwendig, hier wird viel der Natur überlassen und hier kann man sich ganz konzentrieren auf das Ernten von dem dickeren Holz, in dem es dann auch schon häufig positive Deckungsbeiträge gibt. Also letztlich ist diese Wirtschaftsform arbeitsextensiv und wir haben damit auch Mitarbeiterstunden im Wald gespart.
Der vielgelobte Dreiklang der deutschen Wälder, durch nachhaltige Ökonomie und Ökologie auch das Soziale zu berücksichtigen. Bei den Arbeitsplätzen greift dieses Konzept nicht mehr.
Ich habe sogar mal das Statement eines Kollegen aus dem Staatswald gehört, der hat gesagt, naturgemäße Waldwirtschaft ist für den ländlichen Raum tödlich, weil er Arbeitsplätze vernichtet. Nun sind wir nicht die verlängerte Arbeitsvermittlungsstelle und das Arbeitsamt und insofern können wir darauf nicht Rücksicht nehmen, dass wir Arbeit noch im Walde extra versuchen zu erhalten, damit Leute Arbeit finden. Wir müssen natürlich aus Kostengesichtspunkten so weit wie möglich rationalisieren, das ist keine Frage. In diesem Fall passiert es aber auch so, dass wir eben die natürliche Entwicklung so einbinden, dass das auch für sich gesehen natürlich ohnehin eine Berechtigung hat. Also nicht nur aus Kostengesichtspunkten, wir versuchen ja eine Stabilität des Ökosystems zu erreichen. Das ist, denke ich, ganz wichtig.
Doch in Zukunft wird neben der Ökologie auch die Technik eine noch größere Rolle spielen. Die Holzwirtschaft und die Forstwirtschaft in Deutschland gründen gemeinsam eine GmbH, um per Satellit die LKWs besser koordinieren zu können, mit denen heute das Holz transportiert wird. Dazu gehört ein digitales Waldkartensystem.
Meine Mitarbeiter im Außendienst werden ausgerüstet mit sozusagen mit GPS-Geräten. Und wenn sie Holz im Wald kaufen und übernehmen, dann geben sie die Koordinaten des Waldweges ein. Und über diese Koordinaten werden wir dann später den Fuhrmann dorthin schicken und ihm sagen, hole dieses Holz dort ab. Das wird den Effekt haben, dass man Suchaufwand im Wald deutlich reduziert. Das wird den Effekt haben, dass man auch in Einzelfällen ortsfremde Frechter dorthin senden kann. Das wird vor allen Dingen dazu führen, dass nicht jeder Fuhrmann von einem Außendienstmitarbeiter im Wald eingewiesen werden muss. Und es soll letztendlich dann auch dazu führen, dass Rückfrachten stärker genutzt werden können. Das heißt, dass die Leerfahrtrate der LKWs reduziert wird.
Die Mechanisierung der Forstwirtschaft verändert die Arbeitsplätze im Wald. Körperlich deutlich weniger anstrengend für die Waldarbeiter. Aber der wirtschaftliche Druck wird eher noch zunehmen, vor allem auf die Lohnunternehmer, die die rund 500.000 Euro teuren Harvester betreiben. So Professor Michael Suda von der Technischen Universität München.
Es gibt in Skandinavien inzwischen Modelle, da läuft diese Maschine 24 Stunden am Tag. Das ist meistens ein bis zwei Fahrer und Sie können sich vorstellen, was das für Arbeitsverhältnisse sind. Zeigt aber auch gleichzeitig, dass dieses Holz, das diese Maschinen nutzen, das auch die Waldarbeiter früher genutzt haben, letztendlich kaum mehr einen Wert hat.
Doch während in Nordschweden die Mitternachtssonne scheint und Kahlschlagflächen immer noch gang und gäbe sind, verweisen in Deutschland die Pessimisten auf fallende Holzpreise, sinkende Löhne und einen Kampf um die Verwertungskette auf dem Holzmarkt. Doch Optimisten sehen für die deutsche Holz- und Forstwirtschaft durchaus eine Zukunft. So wurde im November 2004 die Charta Holz verabschiedet, die unter Beteiligung der Bundesregierung eine Steigerung des Holzverbrauchs in Deutschland in den nächsten 10 Jahren um 20% vorsieht. Dabei zeichnen sich inzwischen Entwicklungen ab, die eine emotionale Neubewertung unseres Verhältnisses zum Wald nötig machen. Viele Menschen, die Wald besitzen oder in Zukunft erben, sind Städter, die nichts mehr mit Wald und Forst zu tun haben. Wald ist für sie nicht Wirtschaftsraum, sondern Natur. Natur, die oftmals nicht ökonomisch genutzt werden soll, sagt Christian Raupach, der Geschäftsführer des Hessischen Waldbesitzerverbandes.
Die neuen, jüngeren Waldbesitzer oft haben einfach ein anderes Bewusstsein. Die haben auch ein anderes Umweltbewusstsein und wollen auch, dass mit ihrem Wald anders umgegangen wird. Insofern steht eben nicht mehr der ökonomische Aspekt oft im Vordergrund, sondern ganz andere Dinge. Erholung, Freizeit, es ist schön, sich körperlich mal zu betätigen oder Naturschutzanliegen oder.
Die Lösung? Waldpflegeverträge. Die Zahl der Waldbesitzervereinigungen steigt ständig. Diese übernehmen für eine Vielzahl von Klein- und Kleinstwaldbesitzern die Pflege und Nutzung der Wälder, ebenso die Vermarktung des Holzes. Inzwischen gibt es über 4000 solcher Genossenschaften in Deutschland. Und ein Punkt wird von den meisten bisher überhaupt nicht wahrgenommen: Waldbesitz, Waldpflege und Waldnutzung. Das wird in Zukunft in Deutschland und anderswo viel mehr als jetzt Frauensache sein.
Tief die Welt verborgen scheint, oben einsam rege Grasen.
Beispiel Schweden. Dort hat sich vor einigen Jahren die Gesetzeslage geändert. Frauen können nun Wald erben. Jahrhundertelang ein Vorrecht der Männer.
Das, was passiert ist in der Folgezeit, ist, diese Frauen haben sich schlagartig eine eigene Organisation geschaffen, weil sie davon ausgegangen sind, dass die überwiegend männlich geprägten Organisationen nicht der Raum sind, in dem sie sich entsprechend bewegen wollen.
Es wird die zukünftige Aufgabe von Forschung sein, herauszufinden, was Frauen mit ihrem Wald in Deutschland eigentlich erreichen wollen.
Es gibt praktisch keine Untersuchung in dieser Hinsicht, obwohl das eine zentrale Herausforderung ist. Die Frau als Waldbesitzerin ist letztendlich bisher die große Ausnahme. Hier fehlt letztendlich Forschung, um zu schauen, was sind denn hier die Vorstellungen, die diese Frauen haben? Wie kann man die abholen und ihren Vorstellungen entsprechend letztendlich mit ihnen zusammen diesen Wald bewirtschaften?